Da gibt es ja das Gerücht, dass John Lennon mal Nonnen auf den Kopf gepinkelt hat. Eines Tages war mal die Tür zu, die kamen nicht zur Toilette. Und da ist John Lennon aus dem Fenster gestiegen, aufs Vordach, und hat da oben gepinkelt. Und das haben Nonnen gesehen, die das...
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr zum Kiezmenschen-Spezial Teil 2 bei Günther Zindt. Hallo Günther.
Hallo Wiebke.
Heute beschäftigen wir uns mit den Beatles, der Musikkapelle. Du hast gerade schon gesagt, wer waren
naja,
die Beatles?
Der Buchhalter vom Starclub, Herr Anders, das war ganz netter, einarmiger Buchhalter, der mit seinem einen Arm, den er hatte, immer die Gagenquittungen und Sachen ausstellte für die Beatles. Er schrieb die immer falsch und er hat die immer geschrieben, Musikkapelle Beatles. Fand ich ganz lustig. Und die ganzen Ordner hier, die gelben Rücken, das ist die Buchhaltung von Herrn Andres. Die haben wir komplett übernommen. Da sind auch Gagenquittungen von John Lennon drin. Und John Lennon hat immer, je nach Laune, entweder mit drei Kreuzen unterschrieben oder mit Fuck you. Oder wenn er ganz gute Laune hatte, hat er drunter geschrieben, Love, John Lennon. Und diese Quittungen liegen hier natürlich in Kopie. Die Originale sind im Tresor. Und das ist eine hochinteressante Geschichte, weil der Starclub, als der zugemacht hat, Ende 69, da hat Weißleder den neuen Mieter, das war dann René Durand, gebeten, kannst du die Sachen 10 Jahre aufheben? Die müssen 10 Jahre fürs Finanzamt verwahrt werden. Und als dann der Starclub abgerissen wurde 1986, hatte ich vorher noch mal geguckt, ob da noch irgendwas in der Ruine liegt. Sie war ja vorher abgebrannt. Und da entdeckte ich im Keller einen Raum, wo die Tür vernagelt und zu war. Und dann habe ich René gefragt, sag mal, was ist denn hier hinter der Tür noch? Sagte, oh Gott, habe ich ganz vergessen. Da liegt die ganze alte Scheiße vom Starclub noch. Da habe ich gesagt, nee, er meinte da noch, da muss ich ja noch einen Container bestellen. Ja. Da habe ich gesagt, nein, das kannst du dir ersparen. Unterschreib mir, dass das Zeug mir gehört. Dann hole ich das heute noch ab. Dann habe ich das alles in mein Wohnmobil gepackt und abgeholt. Wenn die Yvonne, die Tochter von René, das heute noch hört, dann kriegt die immer noch einen Schreikrampf, dass René das Zeug einfach so verschenkt hat. Alleine ein Brief, der da drinne war, von Brian Epstein. Die Beatles treten nur noch auf, wenn jeder ein eigenes Bett bekommt und nur noch 2 pro Zimmer. Und allein für den Brief hat Bernard Paul mal 25.000 Mark bezahlt und der hängt jetzt in seinem Wohnzimmer, in seinem Winterlager in Köln-Mühlheim.
Ja, herrlich.
Ja, und ich habe dann...
Wieso, wenn jeder ein eigenes Bett bekommt?
Eine Kopie von diesem Brief haben wir natürlich hier behalten. Ja. Aber das Original hängt bei Bernard Paul im Wohnzimmer.
Haben die kein eigenes Bett gehabt?
Nee, die hatten damals teilweise sogar auf dem Fußboden schlafen müssen. Auch hier im Top Ten hatten sie auch ein Zimmer oben. Und dann hatten sie hinter der Toilette vom Bambi-Kino, da hat Bruno Koschmider, als sie noch in Indra spielten und nachher im Kaiserkeller, den Bruno Koschmider auch eine Zeit lang betrieben hat, da schliefen sie hinter der Kinotoilette vom Bambi-Kino. Das ist Ende der großen Freiheit, ist der Eingang links, kann man da durchgehen, aber die Adresse ist ja die andere Straße vorne raus. Aber da durften sie nie rein. Die durften immer durch den Hintereingang nur rein und raus. Und dann hatten sie da mal gekokelt. Gibt es ja die berühmte Geschichte, dass sie da mal ein Präservativ angezündet haben. Die wollten wissen, ob die Dinger brennen. Und da hatten sie gerade rübergewechselt zum Top Ten. Und da war Bruno Koschmider so sauer, dass er zur Wache gegangen ist, hier zur Davidwache, und hat die angezeigt wegen menschengefährdender Brandstiftung. Und dann wurde ja George Harrison, weil er auch noch zu jung war, ausgewiesen.
Ach, und ich kenne die Geschichte nicht. Du musst die vielleicht noch mal genauer erzählen.
Dann müssen die Leute meine Bücher kaufen, dann kennen sie die auch.
Ach so, das willst du mir jetzt hier nicht erzählen, oder?
Aber wir haben auch lustige Gerichtsakten noch hier. Wir haben zum Beispiel eine Akte, da gibt's ja das Gerücht, dass John Lennon mal Nonnen auf den Kopf gepinkelt hat, was natürlich Quatsch ist. Die haben im Kolibri oben gewohnt und hatten im Erdgeschoss die Toilette. Und eines Tages war mal die Tür zu und die kamen nicht zur Toilette. Und da ist John Lennon aus dem Fenster gestiegen, aufs Vordach, und hat da oben gepinkelt. Und das haben Nonnen gesehen, die zur Kirche gingen, und die haben dann dem Pastor Mackelson gesagt, dieser Schweinekerl da, der hat da oben gestanden und gepinkelt. Und daraus wurde dann die Geschichte, er hätte den Nonnen auf den Kopf pinkeln wollen. Das stimmt aber gar nicht, weil die Akte haben wir. Und der Jugendrichter, der das hatte, der hatte eine Vorladung für John Lennon, um ihn dazu zu vernehmen. Und John Lennon ist da nie aufgetaucht. Und dann kam 1967 die Bravo-Blitz-Tournee. Und diese Vorladung zur Vernehmung, die bestand damals noch. Und dieser Jugendrichter war dann so schlau, das Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen. Sonst hätte er bei der Bravo-Blitz-Tournee den John Lennon am Flughafen verhaften müssen. Dann wäre wahrscheinlich die 68er-Revolution schon vorgezogen worden, ein Jahr zu früh. Allerdings, bei dem Konzert haben sie ja trotzdem ihre Wasserwerfer ausprobiert, obwohl das war nicht so wild wie bei den Rolling Stones. Das war ein relativ harmloses Konzert. Aber beim Nachhausegehen wurden die Jugendlichen am Dammtor nochmal voll gespritzt. Die mussten ja ihre Wasserwerfer mal ausprobieren.
Das war das erste Konzert?
Das letzte. Das war die Bravo Blitz-Tournee.
Lass mal einmal anfangen mit deinem ersten Treffen. Du bist ja sozusagen, also für viele bist du der Beatles-Fotograf. Schlechthin. Ja. Nervt dich das?
Ja, das war ein relativ kurzer Zeitraum. Meine Bücher über die Jugendbewegung, Sozialbewegungen, Anti-AKW-Bewegung, Friedensbewegung, so, die sind ja viel, viel wichtiger. Beatles ist natürlich, wäre undankbar, wenn ich jetzt sage, das wäre bedeutungslos, aber das war eine ganz kurze Zeit. Das waren 3-4 Jahre. Also ich habe zum letzten Mal John Lennon fotografiert, 1970, zusammen mit Yoko Ono. Aber ansonsten, jetzt habe ich vor gut 10 Jahren noch mal eine Ausstellung zusammen mit Paul McCartney gemacht. Aber das ist von meinem Berufsleben insgesamt eine ganz marginale, kleine Phase gewesen, die allerdings, muss ich gestehen, mich zum Millionär gemacht hat. Mhm. Und hätte ich damals nie geahnt, dass sowas kommt.
Wie war denn deine erste Begegnung mit denen?
Völlig unbewusst. Ich bin in den Starklob rein, weil Spencer Davis, der mit meiner Frau zusammen in Berlin studiert hat, der hat gesagt, du arbeitest doch für den Bauer Verlag, bist doch oft in Hamburg. Geh doch mal in die Große Freiheit, das sind Kumpels von mir, die machen Musik. Und da waren wohl auch die Beatles bei. Und ich hätte wohl den gleichen Fehler gemacht wie Weißleder. Weißleder hat 1962 die Rechte der Beatles für Deutschland angeboten bekommen von Brian Epstein. Und da hat er zurückgeschrieben, die Jungs müssen noch viel üben, da habe ich bessere Bands. Und das war wohl eine große Fehlentscheidung. Die hätte ich vielleicht auch gefällt, weil die Beatles waren laut und lustig wie die ganzen englischen Bands. Ich habe erst gemerkt, was bei den Beatles hinter ist, als der fünfte Beatle dazu kam, nämlich George Martin, als der in den Abbey Road Studios mit Orchester diese Konzeptalben, Lucy in the Sky und nachher die Sergeant Pepper und so, diese Sachen, Yellow Submarine, das konnten sie gar nicht im Starclub machen. Im Starclub hatten die einen 30 Watt Fox-Verstärker, das hatte jeder Ghetto-Blaster. Das ist, wenn ich das heute erzähle, gerade Leute, die zum Hurricane-Festival gehen, die da mit 10.000 Volt beschallt werden, wenn ich denen erzähle, die haben mit einem 30 Watt Fox-Verstärker gespielt und haben den Saal damit zum Toben gekriegt, das ist heute kaum zu glauben.
Ja.
Und ich habe auch erst dann richtig erkannt, was hinter den Beatles steckt, als ich schon nicht mehr im Starclub war. Und dann habe ich sie natürlich bis nach England verfolgt, bin auf Tournee mit gewesen. Ich war damals eine Zeit lang Reporter bei der OK. Das war eine Jugendzeitung, die nachher dann gerade 67 mit der Bravo zusammengelegt wurde. Dann sollte ich nach München mit umziehen. Das wollte ich aber nicht und die Bravo ist für mich sowieso ein blödes Kinderblatt gewesen, das ich gar nicht ernst genommen habe. Und da bin ich dann nicht mitgegangen, bin hier in Hamburg geblieben und habe weiterhin Panfoto als Musikagentur betrieben. Habe dann aber auch einen Werkleistungsvertrag gekriegt. Dann war ich fester, freier Mitarbeiter vom Spiegel von 66, 67 bis 71.
Mhm.
Und habe dann aber auch zur gleichen Zeit die St. Pauli Nachrichten gegründet, aber da kommen wir, glaube ich, noch zu.
Ja, da kommen wir noch zu, genau. Wie waren die so vom Typ her? Was hattest du für ein Verhältnis zu denen?
Die waren nett, bis auf John. John konnte auch ganz schön garstig sein. Und John hatte zum Beispiel diese Leute, die ihn da als Star schon gesehen haben und ihn da so verehrt haben, das fand er also ganz suspekt. Und ich weiß noch, auf der Pressekonferenz 67 in der Ernst-Merck-Halle, da waren dann Journalisten, die ihm blöde Fragen stellten. Und da war er völlig genervt. Da habe ich auch schöne Fotos von, wie er dann da sitzt und die Hand auf den Kopf stützt und quasi schläft. Und dann fing er an, die Journalisten zu veralbern, indem er völlig blöde Antworten gab. Hat er gesagt, nein, ich trage keine langen Unterhosen. Nein, ich mag keine Erbsensuppe. Und dann wurde ein Journalist ganz sauer und sagt, Herr Lennon, geben Sie doch mal eine vernünftige Antwort. So sagt er sofort, so wie Sie eine vernünftige Frage stellen. Der war mit Journalisten war er ziemlich gnadenlos, mit mir nicht. Aber ansonsten hat er ganz gut ausgeteilt.
Ja, du warst ja auch nicht in erster Linie Journalist für die,
nee,
oder?
Nee, ach, ich war Kumpel aus dem Starclub oder aus der Szene. Also ich habe damals den Leuten Fotos geschenkt und haben sich tausendmal bedankt. Ein paar Jahre später sollte ich einen Vertrag unterschreiben, dass ich bei Michael Jackson kein Objektiv länger als 80 mm mit in den Saal nehme, damit man die Löcher in der Nasenscheidewand nicht sieht vom Koksen oder was, ich weiß nicht warum. Aber da gab es plötzlich die komischsten Verträge, die habe ich gesammelt für die Gewerkschaft. Die sittenwidrigen Verträge, die Kelly Family zum Beispiel, die wollte nach Erstauswertung die negative ausgehändigt bekommen. Das habe ich dem Joe mal erzählt, hat er nur gelacht und hat er gesagt, das hat irgendein Manager von uns gemacht, aber davon haben wir nichts gewusst.
Okay. Naja. Aber bei den Beatles hast du da einfach draufgehalten?
Ja, natürlich.
Also die haben dir nicht gesagt, naja, jetzt hier nicht fotografieren, oder?
Ganz normal. Ich habe die fotografiert und war nachher ja bei der Tournee, war ja quasi Tourneefotograf, weil das war genau die Phase, wo die Okay in die Bravo überging. Und deswegen hatte ich da schon die Bravo Blitz-Tournee fotografiert.
Wie oft hast du die fotografiert, die Beatles?
Ich habe das mal jetzt gezählt, als ich eine Ausstellung hatte im Barlachhaus mit John Lennon. Und da habe ich mal gezählt, dass ich von John Lennon alleine weit über 1000 Fotos habe. Allerdings habe ich dann auch eine Ausstellung gehabt mit Paul McCartney zusammen in Siegen, The Many Faces of Paul McCartney. Und da habe ich 70 Porträts von ihm ausgestellt. Da lebte Linda auch noch, Linda McCartney. Und sie hat auch ein paar Bilder dazu getan, die sie von ihm gemacht hat. Und daneben gab es eine Ausstellung mit seinen Gemälden. Er malt ja als Hobby. Und das war ganz ulkig. Der Veranstalter dieser Ausstellung hat mir nachher gesagt, das war eine Bank in Siegen. Herr Zint, vom Nutzen und Kosten her war Ihre Ausstellung die erfolgreichere. Keiner wollte Paul McCartneys Bilder sehen, die er gemalt hat. Alle wollten Paul sehen.
Ja, und wie waren die Bilder?
Ach, die waren gut, aber ich war kurz vorher in St. Petersburg. Da saßen manche Straßenmaler, die bessere Bilder gemalt haben. Aber er sagte auch bei der Eröffnung ganz deutlich, er hat das nur aus Gefallen zu dem Kulturbeauftragten davon Siegen gemacht, weil der hat ihm geschrieben, Herr McCartney, meine Tochter hat erzählt, dass Sie jetzt auch malen. Wenn die Bilder gut sind, würde ich die ausstellen. Und das fand er so imponierend, dass der auf die Qualität der Bilder einging, nicht auf seinen Star-Kult. Und daraufhin hat er ihn in sein Studio eingeladen nach London. Da haben die sich angefreundet und dann hat er in Siegen diese Ausstellung gemacht. Und parallel dazu lief dann meine Ausstellung. Und er sagte bei der Eröffnung der Ausstellung, ich male, weil es mir Spaß macht. Und der Prozess des Malens, der ist für mich wie Erholung. Aber wenn jemand anderem meine Bilder auch gefallen hat, hat der Glück gehabt. Aber ich male eigentlich nur für mich. Kann man sich als Millionär ja auch erlauben. Und dann kam ein blöder Journalist aus Italien bei der Pressekonferenz zur Eröffnung, wo noch gar nicht eröffnet war, der sagte, Herr McCartney, ich möchte Ihre Ausstellung nach Italien holen. Da hat er gesagt, Sie kriegen die gar nicht. Sie haben ja noch nicht mal was gesehen von mir.
Ja, okay. Du hast, glaube ich, deinen 27. Geburtstag damals irgendwie mit John Lennon gefeiert, oder? Kann das sein?
Das war mein 25.
25. Ah.
Den habe ich nachts gefeiert im Schlosshotel Tremsbüttel. Und da hat John gehört, dass einer aus dem Team Geburtstag hat. Und dann hat er mich da auf einen Drink eingeladen in die Präsidentensuite. Und dann wollte ich natürlich da fotografieren sofort. Und dann sagte er, oh, no photos in here. This is not Beatles-like. Das war goldene Wasserhähne und so. Das war in Suspekt.
Das war ihm so schick, nicht. Ja?
Ja, und da gibt es dann das blöde Foto, wo die Beatles mit den Rattles auf der schlecht beleuchteten Treppe vor der Präsidentensuite sitzen. Dieses Foto hängt jetzt genau an der Stelle im Treppenhaus. Das hat nämlich mich der Hoteldirektor gebeten, vor ein paar Jahren, jetzt auch schon ein paar Jahre her, Herr Zinn, können wir nicht die Fotos, die Sie damals hier im Haus gemacht haben, bei uns ausstellen? Habe ich denen natürlich gerne erlaubt. Und er hat dann zu mir gesagt, Sie durften ja damals nicht in der Präsidentensuite fotografieren. Ich stelle Ihnen die gerne ein Wochenende kostenlos zur Verfügung. Kommen Sie doch mit einem Double von John Lennon. Es gab da eins. Mit dem bin ich dann auch dahin gegangen und habe die Session nachgeholt. Und das hat es der NDR, das Schleswig-Holsteiner Magazin, gedreht. Und dann haben wir uns sogar den Gag erlaubt, ihn ins Bett zu legen, da wo er damals geschlafen hat, mit einer nachgemachten Yoko Ono, die es ja damals noch gar nicht gab, hatte ich auch eine Chinesin für engagiert. Und sie gucken sich gemeinsam ein Buch, The Many Faces of John Lennon, von mir. Das war ein Ausstellungskatalog von der Itzehoer Versicherung. Mit dem Buch liegt er dann im Bett, mit einer nachgemachten Yoko Ono. Auch ganz lustige Fotos.
Du hast ja gerade John Lennon auch abseits der Bühne häufig fotografiert, unter anderem in der Lüneburger Heide, glaube ich.
Genau, Film, das ne? waren die Dreharbeiten zu dem Spielfilm How I Won the War. Das ist ein Antikriegsfilm. Da spielt er so eine der Hauptfiguren. Das waren ein paar Soldaten, die mussten immer vor dem Feldherrn herreisen und gucken, wo der seine Schlachten ausführen kann. Bedingung war, dass immer ein Golfplatz in der Nähe sein muss. Parabel darauf war quasi, während die Herren da oben Sekt saufen und sich zuprosten, verrecken die armen Kerle im Feld der Ehre, wie man es nannte. Und da hat er einen Soldaten gespielt, der immer ein Schlachtfeld mit Golfplatz suchen musste.
Okay. Hast du die Dreharbeiten richtig begleitet oder
warst
du
da einmal? Ja, ich habe die Dreharbeiten in der Lüneburger Heide und in Pferden an der Aller begleitet, aber dann sind die nach Spanien und haben da noch ein paar Szenen gedreht. Da bin ich nicht dabei gewesen. Mhm. Aber ansonsten, es gibt so eine witzige Geschichte, die habe ich schon so oft erzählt.
Kommt jetzt die Lockengeschichte?
Ja, das
ja, war... Aber die musst du aber erzählen, die ist so
blöde
witzig.
Geschichte, aber...
Nein, die ist super.
Egal, ich kam auf die Schnapsidee, als er an den Set kam. Die haben in Celle im Hotel gewohnt. Und dann kam er raus zum Drehort. Und dann hat der Richard Lester ihn gesehen und hat gesagt, nee, deine Haare sind nicht kurz genug. Kein Soldat hat so lange Haare wie du. Und da wurde nochmal nachgeschnitten. Klaus Baruck war der Maskenbildner, der hier später im Schauspielhaus dann gearbeitet hat. Und dem habe ich dann die Schere abgekauft und die Haare aufgesammelt. Und habe gesagt, hier will ich haben. Hatte die Schnapsidee, daraus ein Paket mit den Locken zu machen und die Schere dazu und der Bravo anzubieten. Und die haben mir 5.000 Mark dafür bezahlt. Und dafür habe ich mein erstes schickes Auto gekauft, einen BMW V8 Super auf einer Auktion. Es war gebrauchter, es war dieser Barockengel mit dem 8-Zylinder-Motor. Den habe ich dann auch 2-3 Jahre gefahren, aber der brauchte fast 30 Liter. Irgendwann habe ich ihn auch wieder verkauft, aber solange ich den hatte, war das ein Segen, weil die Musiker wollten immer bei mir einsteigen, weil dieses Auto hatte, was damals so gar überhaupt nicht üblich war, einen Kassettenrekorder eingebaut. Ja. Da konnten die noch ihre Musik hören. Ich weiß noch, Jim Morrison von den Doors, der hatte einen Chauffeur mit Mercedes, ist er nie eingestiegen, immer zu mir auf die Rückbank. Und dann hat er mir Kassetten gegeben, die ich einlegen musste. Ich habe einmal den Fehler begangen und habe eine Doors-Kassette reingeschoben. Da hat er von hinten gebrüllt, ich soll die scheiß Musik ausmachen, die können ja nicht ausstehen. Die musste er ja jeden Abend hören.
Ja, Overkill.
Nee, aber diese Lockengeschichte, die hatte noch ein Nachspiel. Ich bin befreundet mit Good Old Freda Kelly. Das war die Sekretärin der Beatles von Anfang an. Das war erst die Sekretärin von Brian Epstein Und später hat sie den gesamten Schriftverkehr und Fanclub und alles für die Beatles organisiert, bis zum bitteren Ende. Und die war jetzt schon zwei oder dreimal hier bei mir im Museum und hat ihr Buch und einen Film vorgestellt. Den Film gibt's, glaube ich, sogar bei YouTube, Good Old Freda. Und sie hat immer ganz witzige Geschichten erzählt, was mit den Beatles so hinter den Kulissen passierte. Und da war auch Folgendes bei. Ich sagte, wer war denn damals von den Beatles der Schwierigste für dich? Und dann meinte sie, einwandfrei John Lennon. Aber immer wenn Cynthia anrief, musste ich irgendeine Lügengeschichte erzählen und ich kann gar nicht lügen. Musste immer irgendwas erfinden, weil der Bagelut war schon wieder hinter einem ganz anderen Rock her. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich mit den Locken von John mal ein Auto gekauft habe. Und dann rümpfte sie aber auch die Nase und meinte, sowas macht man nicht. Das ist Englisch. Die Engländer sind da ganz speziell. Ja. Das war ihr nicht zurückhaltend genug. Man kann nicht die Haare von einem Mensch, den man betreut, auch noch zu Geld machen.
Na doch, kann man.
Ja, sie konnte das nicht verstehen. Ich habe es verstanden. Mir hat es gut getan.
Wie hat John Lennon, hat er das mitgekriegt? Wie hat er reagiert, als er seine Haare eingesammelt hat?
Ich weiß, ich habe ihn ja gebeten, jetzt zupfel dir mal den restlichen Haaren. Da gibt es ja dieses Foto in meinem Buch auch, wie er dann an den Haaren zupft. Noch. Und dann sagt er zu mir, was ich mit den Haaren will. Und da habe ich gesagt, guck dir mein Auto an. Da kannst du durch den Kotflügel gucken. Ich brauche ein neues Auto. Ich will die Haare verkaufen. Und dann sagt er noch, you won't get a car from my hair. Ja, zwei Wochen später hatte ich ein Auto von seinen Haaren.
Also hat John Lennon dir dein Auto finanziert.
Ja, er hat aber selber, glaube ich, gar nicht realisiert, wie berühmt er war. Und das mittlerweile ist er ja oben im Himmel und tanzt auf der Wolke 7 mit Janis Joplin. Ich telepathiere oft mit ihm. Wenn nicht gerade Yoko Ono die Handyrechnung nicht bezahlt hat, weil sie ärgerlich ist, dass er mit Yoko Ono, dass er nicht mehr mit ihr, sondern mit Janis Joplin poussiert.
Ach so, schon klar. Ja, 40 Jahre ist das her am
Die Zeit geht. Wir
Dienstag.
Hatten dieses Jahr den 80. Geburtstag von ihm.
Ja, und am Dienstag, das weiß ich nämlich, weil ich nicht an seinem Todestag geboren wurde.
Fast ein Jahr älter als ich.
Mhm. Erzähl mal ein bisschen von dem Star Club, von der Atmosphäre da. Wie war der Laden?
Ach, der war. Also heute erzählen alle Leute so verklärt vom Star Club. In der Erinnerung wird das alles verklärt. Aber der Star Club war eigentlich ein ziemlich raues Pflaster. So die Popper und die artigen Jungs, die gingen ins Top Ten. Im Star Club waren so die ein bisschen gegen den Strich gebürsteten. Und wo ich mich auch zu zählte, die Bürger nannten uns Gammler, wir nannten uns Exis, Existenzialisten. Und ich sage immer, der Star Club hat mit seiner Musik die Bastionen freigeschossen für die 68er-Bewegung. Der hat da Vorarbeit geleistet mit seiner Musik und seinem Lebensgefühl. Und die Musiker auf der Bühne im Star Club, die waren alles andere als brav. Also ich weiß noch, die VIPs und Rainbow Four, das waren so meine Lieblingsbands, die haben ganz gotteslästerliche Szenen auf die Bühne gebracht. Die haben sich ans Kreuz genagelt, so symbolisch, und haben sich über die Kirche lustig gemacht. Und John Lennon ist einmal aus dem Klo gekommen und da war ein kaputtes Klo, da lag ein Klodeckel rum. Und da hat er sich den Klodeckel über den Kopf gehängt und ist so auf die Bühne gegangen. Und dann war Weißleder sauer und wollte sie rausschmeißen, wollte den Vertrag nicht mehr verlängern. Und dann kam aber Betty, das war die Barfrau, mit der John damals ein Verhältnis hatte. Die hat dann bitterlich geweint und hat Weißleder gebeten, das doch nochmal zu überdenken. Er soll doch die Beatles nicht rausschmeißen. Er soll die doch weiterspielen lassen. Und dann durften sie auch weiterspielen. Bis zum 31.12.69, bis der Star Club zumachte. Die letzte Gruppe, die da auftrat, das waren Harlin und York. Weiß ich noch, weil ich da die Fotos rausgeholt habe, ein paar Tage später. Die hingen da im Schaukasten drin. Und Achim Reichelt, Frank Dostal und Kuno Dreise, die drei, die haben alle im Star Club Musik gemacht. Die haben versucht, den Club noch zu retten, das letzte Jahr. Haben sie aber nicht geschafft, weil die Bands, die da aufgetreten sind, das waren manchmal 4, 5 Bands pro Woche. Und die haben oft 3-4 Auftritte pro Nacht gehabt, bis in den nächsten Morgen hinein. Das war nicht mehr finanzierbar. Das Top Ten hat dann nur noch einen Discjockey gehabt und Platten aufgelegt. Und der Starclub ist eigentlich an den hohen Reise- und Gagenkosten von den Bands kaputt gegangen. Und die Leute, die heute hier zu mir ins Museum kommen und behaupten, sie wären jeden Abend im Starclub gewesen, denen sage ich ins Gesicht, du lügst. Sonst gäbe es den Starclub noch heute.
Lief der zum Schluss auch nicht mehr?
Der lief zum Schluss ganz schlecht. Die hatten also nur noch rote Zahlen gemacht. Und dann mussten sie zumachen zum Ende Dezember 69. Da habe ich noch ein Foto gemacht, wie die drei quasi heulend vor dem Laden stehen und ein Schild hochhalten, geschlossen. Nicht wegen Reichtum geschlossen, sondern wegen Armut geschlossen. Und dann kam ein paar Tage später René Durand mit den Schlüsseln und hat den Laden vom Beat zum Bums. Da habe ich ein Buch drüber gemacht, vom Beat zum Bums heißt das Buch.
Und was hat er dann da Feines gemacht?
Naja, das war ein nahtloser Übergang. Ich bin halt vom Musikfotograf zum Bumsfotograf geworden. War ganz lustig. Also ich fand das Betriebsklima im Salambo, solange René das machte, immer ganz toll. Und René hat die letzten Jahre bei mir gewohnt, bis zu seinem Tod. Und das Shirt, was ich hier trage, hat er mir mal geschenkt vor, weiß nicht, 45 Jahren oder so.
Wieso hat er bei dir gewohnt?
Der hatte so Probleme mit seiner Tochter. Und die hat ein Haus gekauft von seiner Kohle da in der Nähe von Harburg. Aber da ist er ungern gewesen. Und dann war er mittlerweile mit einer Marokkanerin verheiratet und hat ein Haus in Marokko gekauft, was die Frau jetzt geerbt hat. Und wenn er in Deutschland war, hat er immer bei mir gewohnt. Ich hatte einen großen Bauernhof mit viel Platz. Und er hat bis zu seinem Tod ein Zimmer bei mir im Haus gehabt und hatte bei mir auch noch ein Arzt, der Hausbesuche machte, der ihn bis zum Schluss gepflegt hat. Er hatte zum Schluss ganz schwer Gicht und hatte auch einen Herzanfall und wohl auch einen leichten Schlaganfall. Und es ging ihm gesundheitlich die letzten Jahre nicht mehr gut.
Lass uns noch einmal zurückkommen. Beschreib mal so einen Abend im Starclub, bitte. Wie ging das ab? Wie muss ich?
Ich habe mich davor und auch hinter der Bühne aufgehalten. Wir hatten damals den Pico und die Hilde Peters, beide tot mittlerweile. Hilde Peters war die Bühnenmanagerin und Pico war ihr Hiwi, Hilfsaushilfer. Ich weiß noch, ich habe noch von 1964 sein Weihnachtsgeld, 10 D-Mark. Da habe ich die Quittung von. Und Pico hatte allerdings schon eine eigene Nummer. Weil der baute immer die Instrumente auf, Verstärkeranlagen, er war quasi Roadie für die ganzen Truppen. Wenn er die Sachen aber aufgebaut hat, hat er immer so eine Nummer gehabt. Da hat er mit einer Mickey-Maus-Stimme Ansagen gemacht und er hat ein paar kleine Kunststücke vorgeführt. Sein tollstes Kunststück war, eine brennende Zigarette zu verschlucken und brennend wieder auszuspucken. Die hat er irgendwie so in den Mund gedreht, ne? Mit Glut. Und hat die wieder rausgedreht. Und dafür hatte der schon extra Publikum, das also erstmal auf die Nummer von Pico gewartet hat, um nachher erst die Musikgruppe dann zu genießen. Und Hilde Peters war die Bühnenmanagerin, die mich mal anrief. 1966 muss es gewesen sein. Da hatten die Rettles beim Starclub Bandwettbewerb gewonnen. Dann kriegten sie einen tollen Pokal und eine Gitarre von allen 4 Beatles unterschrieben. Und die Gitarre haben sie einfach in der Garderobe liegen lassen, haben nur den Pokal mitgenommen, der war ihnen wichtig. 2 Wochen später rief Hilde mich an und sagte, Günther, sag doch mal dem Frank Dostal Bescheid, die sollen mal hier ihre scheiß Gitarre abholen, ehe die einer klaut, die liegt hier aber noch rum. Die Gitarre haben wir nachher bei uns ausgestellt, da mussten wir eine Panzerglasvitrine bauen, weil die mit 1,5 Millionen versichert war und auch bis heute noch ist. Die gehört jetzt der Mary Dostal und die liegt in einem Banksafe, ist mit 1,5 Millionen versichert. Und die haben die damals achtlos liegen lassen, weil der Pokal war ihnen wichtig. Gitarre hatten sie selber.
Der Pokal ist wahrscheinlich ja nicht wert.
Ja, wir haben auch hier noch einen Bass von Paul McCartney mit seiner Unterschrift. Der ist jetzt, glaube ich, auch eingesperrt. Ja, ja, den haben wir sichergestellt. Es gibt ja Leute in St. Pauli, die auch mal klauen.
Soll vollkommen. Hast noch viele Sachen aus der Zeit hier auch im Museum liegen?
Ja, so Originale nicht mehr. Also das hier, diese Starclub-Buchhaltung, sind alles Kopien. Mhm. Die wichtigen Originale habe ich im Tresor oder im Außenlager. Die haben wir nicht hier, die können wir nicht ausstellen. Also uns sind mal Gagenquittungen von den Beatles geklaut worden, aus einer Glasvitrine raus. Und seitdem, mittlerweile kann man ja Farbkopien ausstellen, die sehen aus wie das Original. Und ich riskiere das gar nicht mehr, dann Originale auszustellen. Da machen wir lieber Kopien in Ausstellungen rein. Und wer da eine von klaut, sage ich, na gut, der hat Geschmack gehabt, wir machen einen neuen Abzug.
Ja, was stand dann da so drauf auf den Gagenquittungen? Was haben die bekommen?
Oh, manchmal haben sie Überstunden gezahlt bekommen. Da haben wir Überstundenquittungen, ganz lustige, von Herrn Andres noch. Aber die Beatles haben damals 500 Mark die Woche bekommen. Mhm. Und das war damals viel Geld. Und das war im Grunde genommen ein Monatslohn fast von einem Arbeiter. Der verdiente damals kaum 600-700 Euro, D-Mark.
Fallen dir noch irgendwelche lustigen Geschichten mit den Beatles ein, die du erlebt hast?
Naja, was ich schon erzählt hatte, diese Pinkel-Story da, wo wir dieses lustige Gerichtsdokument von haben. Ansonsten auf den Tourneen hat man ja abends öfters mal so im Hotel zusammengesessen. Da weiß ich noch immer, dass wir ein Spiel hatten, was jeder Engländer kann. Black Maria heißt das, ist ein Kartenspiel. Das haben wir da bis zur Vergasung gespielt. Und ansonsten waren das ganz normale Musikkumpels. Das waren keine Götter damals. Sie wurden es dann so langsam, haben sie immer selber am zuletzt kapiert. Ich glaube, dem John ist das meistens mehr lästig als lustig gewesen, so verfolgt zu werden. Weil er hat ja mal was ganz Interessantes gemacht. Ich habe ihn in Montreux auf dem Festival Rose d'Or mit Yoko Ono noch mal getroffen. Da hat er nämlich einen Film vorgestellt, The Rape. Dieser Film ist bei der Kritik völlig durchgefallen. Und die Idee hinter dem Film war, er wollte wissen, wie ein normaler Mensch darauf reagiert, wenn er auf Schritt und Tritt von Kameras verfolgt wird, so wie er. Und dann hat er ein Kamerateam, ein ganzes Filmteam engagiert und hat gesagt, so, ich suche euch jetzt eine Frau aus, die verfolgt ihr. Tagelang. Sprecht nicht mit ihr. Kein Wort. Und dann hat er, es war eine ungarische Schauspielerin, die er ausgesucht hatte, die war auch bei dem Festival da, mit der habe ich damals auch noch Fotos gemacht und eine Pressemitteilung rausgegeben. Mit der habe ich dann auch gesprochen. Den ersten Tag hat sie geglaubt, es ist eine Verwechslung und hat sich's auch gefallen lassen. Beim zweiten Tag wurde sie schon skeptischer, vor allem, weil die nicht mit ihr reden wollten. Sie wollte wissen, von welchem Fernsehsender seid ihr, was seid ihr denn? Die waren dazu verurteilt zu schweigen, nur zu filmen. Und so ab dem dritten Tag wurde sie richtig ärgerlich und hat gesagt, jetzt verpisst euch doch mal. Und ich habe keinen Bock mehr auf euch. Und daraus hat er einen Film gemacht, den er The Rape nannte, die Vergewaltigung. Und hat den dann im Rose d'Or Festival in Montreux gezeigt und er ist gnadenlos verrissen worden von der Kritik. Mhm. Leider. Also ich fand es ein interessantes Projekt.
Ja.
Aber gut, es war halt kein Film mit besonderer Handlung. Es gab nur eine Darstellerin.
Naja, aber für ihn ja sehr wichtig, das Thema
offensichtlich. Es wurde erst ab dem zweiten, dritten Tag interessant, wo sie anfing zu schimpfen.
Was ist deine letzte Erinnerung, die du so an John Lennon hast?
Ja, das war die. Das war das am Rose d'Or. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Danach war er ja auch kurz drauf tot. Mhm. Und ich habe ja auch, kommen wir später noch zu, Jimi Hendrix 10 Tage vor seinem Tod fotografiert. Und dann war auch Schluss. Mhm. Also ich glaube, die Leute, die mit mir zu tun haben, die sterben früh. Aber Musiker sterben insgesamt früh.
Na ja, aber du nicht.
Ich noch
nicht. Du bist noch da. Ja. Günther, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Gut. Wenn es der Wahrheitfindung dient, sage ich dann immer mit Fritz Teufel zu sprechen.
Werden wir sehen. Ich kann das nicht alles nachprüfen, was du so sagst.
Ja, ich werde momentan von vielen Leuten ausgehorcht, weil das, was in meinem Kopf ist, ist ja eines Tages auch nicht mehr da. Das ist dann die letzte Chance.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache.
Hamburg frei Haus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.